herzlich willkommen zu Freiraum Niederrhein. So gut, so weit. Deinem Podcast für Entdeckungen, Erlebnisse und Entspannung am schönen Niederrhein. Ob malerische Landschaften, charmante Städtchen oder außergewöhnliche Freizeitaktivitäten. Wir zeigen dir, was die Region so besonders macht. Lass dich inspirieren und tauche ein in den Freiraum Niederrhein. Schön, dass du dabei bist.
Ja, der eine oder andere von euch ist schon in der Urlaubszeit oder zumindest in der richtig intensiven Planung für die Sommerferien. Hier bei uns im Podcast-Studio ist die eine Tasche schon gepackt und bei der anderen Podcast-Teilnehmerin noch der Sand mit der Sonnenmilch verquirlt im Gesicht. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in einer neuen Folge von Freiraum Niederrhein und sagen ganz herzlich Hallo zu Katrin Peters.
Hallo, liebe Frau Eschbach.
Ja, bei Ihnen geht's morgen in den Urlaub.
Genau, richtig. Ja, nachdem ich das Jahr hier am schönen Niederrhein eingeläutet habe, geht's dann jetzt mal in die Ferne. Urlaub ist das ja auch hier vor Ort, also wollen wir uns da nicht beklagen. Jetzt geht's nur mal in eine andere Destination, um ja neue Erlebnisse fortzuführen und einfach mal mit frischen neuen Ideen vielleicht wieder zurück hier in den Niederrhein zu kommen.
Das ist so, oder? Wenn man Urlaub macht, in der Branche geht man geht nicht richtig frei ran, sondern man ist neugierig und schaut, was machen denn andere Destinationen so?
Ja, also wenn man ehrlich ist, dann ist es genau so. Man guckt schon mal nach rechts und links, wie handhaben das andere, was kann man vielleicht mitnehmen und wo hat man manchmal auch das Gefühl, oh, da könnte man aber nochmal einen Tipp geben, wie man es besser macht. Und so ist man da immer im Austausch und lernt auch einfach voneinander. Ich glaube, das geht allen in der Branche so.
Das glaube ich auch. Jetzt haben wir in der heutigen Folge einen Gast, mit dem wir so ein bisschen auf der Metaebene und ein bisschen von einem größeren Radius, nämlich von NRW, auf den Tourismus am Niederrhein schauen. Sie haben dort einen Kontakt vermittelt und jemand ins Podcast-Studio eingeladen, der sich genau damit auskennt. Wer ist das und in welcher Funktion sprechen wir da gleich?
Genau, ja, heute freuen wir uns, dass Frau Dr. Heike Dill-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW e.V., unser Gast ist, die auch einfach nochmal aus einer anderen Perspektive berichten kann, wie der Tourismus in NRW publiziert wird und darüber auch hinaus. NRW-Tourismus ist bei uns an der Seite immer ganz stark vertreten. Wir arbeiten da eng miteinander, sind stetig im Austausch. Gerade was die Auslandsmärkte eben auch anbelangt, sind die da ein guter Partner, den wir an der Hand haben und ja, als unsere Dachorganisation in dem Sinne auch immer ein guter Ansprechpartner, um sich auszutauschen, auch mit anderen Regionen. Und da ja, arbeiten wir eben auch gemeinsam und freuen uns deswegen, dass heute Frau Dr. Heike Dill-König da einfach nochmal ein bisschen berichten kann, wie wir da so gemeinschaftlich unterwegs sind.
Und ich darf Ihnen das schon mal verraten, ich habe das Gespräch im Vorfeld ja mit ihr aufgezeichnet. Sie ist nicht nur von der Metaebene kommend für Sie ein guter Netzwerkpartner, sondern auch echter Fan des Niederrheins. Und Sie hat uns auch den ein oder anderen Geheimtipp verraten. Also spannend für die Hörer, bleibt bis zum Schluss dabei. Es lohnt sich sehr. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Dill-König.
Ja, danke für die Einladung, liebe Frau Eschbach.
Frau Dr. Dill-König, ich frage Sie mal direkt so, was verbindet Sie denn persönlich mit dem Niederrhein?
Ach, ganz viel Persönliches, auch ein bisschen Berufliches. Es ist ja eine Landschaft, die sich hier von vor den Toren sozusagen Düsseldorfs bis an die niederländische Grenze erstreckt. Das heißt, sie ist sehr nah. Und sie ist einfach unglaublich vielfältig und schön. Und ich habe ja, bevor ich hier im Tourismusverband die Geschäftsführung übernommen habe, auch lange Jahre in der Landesregierung und für die Landesregierung gearbeitet. Und einer meiner ersten Minister, die ich pressemäßig und auch früher sagte man öffentlichkeitsmäßig betreut hatte, da habe ich in Bonn gearbeitet und das war Johannes Rau in seiner Doppelfunktion Ministerpräsident und Minister für Bundesangelegenheiten.
Ah.
Und Johannes Rau war ein großer Freund, ich glaube auch im persönlichen Sinne, von Hans-Dieter Hüsch. Und der damals noch lebendig war, der natürlich lebte, aber der auch noch zu hören war in Programmen, der auftrat, der zu erleben war. Und das war immer herrlich, den Hans-Dieter Hüsch über den Niederrheiner an sich reden und hören zu dürfen.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja, und dann kam dazu, dass später auch ich in einem Ministerium gearbeitet habe. Das hatte eine wunderbare Zuständigkeit, nämlich für Stadtentwicklung, Kultur und Sport. Und in der Zeit durfte ich viele Projekte auch miterleben, die auf den Weg gebracht worden sind. Mäuland wurde zur Stiftung, damals auch keine leichte Geburt, wenn man so will. Aber zum Beispiel die Museumsinsel Hombruch, Kurhaus Kleve, überall Schloss Diek, überall sind dann so gemeinsam Stadtentwicklung, Denkmalpflege, Kultur, so eine Einheit eingegangen, manchmal auch mit dem Naturschutz. Und das waren wunderbare Maßnahmen, die ich dann so auch PR-mäßig mit betreuen konnte seitens des Landes. Aber das waren natürlich auch Dinge, wo wir heute sagen, das sind sehr zukunftsfähige Entscheidungen gewesen, weil gerade dieses Miteinander von Kultur, Natur, Denkmalpflege, historischer Substanz, das ist ja das, was den Niederrhein immer wieder spannend macht, zusätzlich zu dieser wunderbaren weiten Landschaft.
Also das finde ich großartig. Einiges eint uns übrigens. Ich komme ja aus Bad Honnef, also auch das ist ja schon Mittelrhein, genau wie Bonn. Und bin auch im Stadtentwicklungsausschuss in Bad Honnef gewesen, weit entfernt von diesen Projekten, die Sie damit betreuen durften, zu einer, das muss man auch sagen, ganz besonderen Zeit. Also die Projekte, die Sie gerade erwähnt haben, als die alle entstanden sind und auch diese Vernetzung vor allen Dingen stattgefunden hat, Das war schon großartig für NRW und ganz besonders eben auch die Projekte am Niederrhein. Ich glaube, dass das auch einer der Erfolgsfaktoren ist, das ganzheitlich zu denken und eben auch vernetzt zu denken, die Netzwerke zu verknüpfen, die Fäden zu verbinden. Ja.
Absolut, denn wir sind als Mensch ja nicht aufzuteilen in jemanden und auch der Ort ist nicht aufzuteilen in Wirtschaftsstandort, in Bildungsstandort, in Lebensstandort, in touristische Destinationen, das hängt natürlich alles eng zusammen und das gilt ja auch für uns als Menschen und als Gäste. Wir sind eben nicht nur der Wanderer oder die Radfahrerin und deshalb nur mit bestimmten Produkten anzusprechen. Wir wollen mit allen Sinnen genießen und erleben. Wir wollen auch Abwechslung und wir wollen eben, dass wir insgesamt angesprochen werden, das heißt auch ein Sinn für Schönheit, ein Bedürfnis nach Natur, ein Bedürfnis nach Genuss. Von solchen Dingen ist Reisen überhaupt nicht zu trennen. Und deswegen sind wir jetzt auf der Seite oder im Bereich der Touristiker natürlich die Anwälte, die Dinge eben möglichst auch für den Kunden, für unsere Gäste, für unsere Nutzerinnen wieder neu zusammenzudenken, zusammenzubringen. Und das, was da manchmal so in unterschiedlichen Strukturen und Ämtern aufgeteilt ist, wieder vom Gast her neu zu verbinden.
Ja, das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Auch dieses Thema zu sagen, ich bin nicht nur der Radtourist, ja. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, einmal das auch unseren Hörern zu erklären. Wir hatten ja bereits eine Folge, wo wir Niederrhein-Tourismus erklärt haben, aber jetzt vielleicht auch nochmal dieses Konstrukt, dieses Netzwerk NRW-Tourismus und die Bedeutung von NRW-Tourismus von Ihrer Institution für den Niederrhein. Möchten Sie uns das einmal erläutern?
Ja, das mache ich gerne und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu ausführlich werde, aber dann werde ich ganz bestimmt auch im Sinne der Hörerinnen und Hörer unterbrochen. Machen Sie das gerne. Also es geht darum, dass wir natürlich wunderbare Regionen im Land haben, die auch ihre eigenen Marken aufgebaut und gestärkt haben. Wir haben darüber hinaus aber zunehmend Gäste, die zu uns kommen, die kommen gar nicht über die Einflussschneise-Regionen. Ich sage immer, jemand, der weiß, dass er an den Niederrhein reisen möchte, da sind wir, was das Marketing angeht, eigentlich schon raus. Ja, der gibt Niederrhein ein, kommt dann ganz schnell, ist sehr gut gerankt, deswegen auch sehr gut gepflegt. Gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dahinter, kommt sofort auf die Seite von Niederrhein-Tourismus und findet da alle Angaben, die er braucht.
Ja.
Es gibt aber auch immer wieder die Situation, da sitzt man so und sagt, wir haben noch ein paar Tage Urlaub oder möchten noch mal zusätzlich verreisen oder das berühmte verlängerte Wochenende. Und dann sagt der eine, ach du, mal so ein Wochenende in so einem schönen Wellness-Hotel. Oder eben wirklich mal ein Wochenende wandern, mal ein Wochenende Radfahren. Was machen wir denn da? Mhm. Und dann wird nach solchen Themen gesucht und recherchiert. Und dann haben wir natürlich Plattformen, die da sehr gute Antworten gibt. Aber wir wollen eben schauen, dass wir über diese Themenkompetenz, für die, die noch nicht ganz festgelegt sind, auf ein bestimmtes Reiseziel, die vielleicht auch NRW und seine Regionen noch gar nicht so auf dem Schirm haben, durch Inspiration, durch schöne Bilder eine entsprechende Auswahlmöglichkeit anbieten und inspirieren, sich mit unseren Reiseangeboten vertieft zu befassen. Entschuldigung, Frau Eschbach, ich habe das Unterbrechen ja gerade angeboten.
Ja, ich finde, das ist so ein toller Ansatz. Und Sie haben recht, wenn ich das jetzt mal aus Sicht auch meiner Freunde berichte, die mich schon mal fragen, hast du eine Idee? Wir wollen irgendwo hin. Und dann sagen die von sich aus schon zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder zum Beispiel ins Saarland oder zum Beispiel Niedersachsen. Das sind Bundesländer, bei denen man Saarland mit Genuss, ja, die Nähe zu Luxemburg, Frankreich, Rheinland-Pfalz, da kommt direkt so eine Rhein-Romantik auf, Niedersachsen, die Weite, das Radfahren, und NRW verbindet man durch den Strukturwandel, durch das Politische, was bei uns passiert ist, oftmals gar nicht mit diesen Urlaubszielen, sondern man hat den Pott im Kopf und Kulturreisen, ja, aber nicht dieses Thema als erstes: Wellness, Genuss, Fahrradfahren, Natur. Und ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, diese Bilder zu erzeugen. Sie haben das gerade gesagt, es geht darum, dass im Kopf der Menschen ja etwas entsteht, dass die sagen, ja, warum denn nicht in NRW bleiben? Warum denn nicht bei uns vor der Haustüre, ne?
Ja, ganz genau. Also Inspiration, diese Aufgabe, gemeinsam so an diesen Zielen arbeiten uns, unsere Regionen, die Destinationen auf den Radar zu bringen.
Ja.
Aber wir sehen auch dann, dass die Art, wie das passiert, einfach heute nur noch vernetzt zu schaffen ist, weil wir in einem rasanten Tempo Digitalisierung erleben. Tempo sozusagen beschleunigt, verdoppelt sich in Halbwertszeiten, die wir früher alle nicht für möglich gehalten hätten. Und das, was wir heute senden wollen an Botschaften, das müssen wir konkurrenzfähig machen mit den digitalen Möglichkeiten und müssen es in diese Kanäle einspeisen.
Ja.
Und das heißt, Dinge über die eigenen Webseiten auszuspielen, die eigenen Kanäle, die eigenen Social-Media-Feeds, ist das eine, aber wir müssen es auch schaffen, dass unsere Daten, dass unsere Bilder, dass unsere Stories auch in den Feeds Dritter gefunden und geteilt werden.
Ganz wichtiger Aspekt, denn dort schaue ich auch und dort bekomme ich dann auch wieder über zum Beispiel Instagram Inspirationen und da müssen wir dann auftauchen.
Ganz genau. Ja, ich sage immer noch, um das abzubinden, unsere Daten müssen den Kunden finden. Unsere Inhalte. Und wir dürfen nicht alleine darauf setzen, dass der Kunde schon lange genug sucht, bis er uns findet.
Exakt.
Denn auch da verkürzen sich die Zeiten. Da sind andere Nutzerverhalten heute mittlerweile viel gängiger. Also, dass man einen Begriff googelt und sich dann durch ganz, ganz viele Webseiten klickt, mag man nicht mehr so, sondern man geht dahin, wo man direkt, ich sag mal, die Dinge verpackt und miteinander so verschnitten bekommt, dass man sagt, da bin ich direkt dann an dem Punkt, so habe ich mir das vorgestellt. Und das ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die da jetzt schon zum Teil hinterliegt, die aber noch weiter in Zukunft das Suchen und Finden ganz massiv verändern wird. Auch die Ausgabe, in denen der Kunde sucht, findet. Ja. Und das gemeinsam zu beherrschen, zu überlegen, was müssen wir denn da tun, was heißt das?
Ja, ja.
Das ist ein dickes Brett, was wir da im NRW-Tourismus gemeinsam und im engen Schulterschluss mit allen Regionen zusammen machen. Und dafür gibt's eben auch unseren Verband, dass wir sagen, solche Aufgaben, mit denen jeder Einzelne für sich vielleicht überfordert wäre, da schließen wir uns zusammen. Weil die Fragen, die dahinter zu beantworten sind, die sind einfach für alle gleich. Und da organisieren wir uns im Netzwerk.
Ja, ganz wichtige Herausforderung. Und es ist mitnichten so, dass man etwas zu Beginn des Jahres 25 vermittelt hat und für sich gelernt hat und dass das am Ende des Jahres 25 noch so steht. Also es ist ja in der Tat auch eine Dauerbeschäftigung. Übrigens ganz faszinierend, unser Podcast ist ja ein solches Angebot, weil man festgestellt hat, dass gerade Tourismusthemen als Suchbegriffe auf den Audioplattformen so gut funktionieren. Wir haben ja alle gelernt, jetzt, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine ist nach Google. Aber es ist unglaublich, wie die Menschen, ohne dass man Werbung macht, also wenn ein Podcast noch gar nicht veröffentlicht ist, also in der Werbung veröffentlicht ist, dass die Begriffe und die touristischen Destinationen auf Spotify schon gesucht und gefunden werden. Also wirklich auch faszinierend zu sehen, wie dann auch solche Begriffe, die wir jetzt zum Beispiel mit Niederrhein oder NRW-Tourismus dort in den Texten zum Podcast verlinken, wie das dann auf SEO einzahlt. Also damit ist Ihre Aufgabe schon mal super beschrieben. Jetzt haben Sie natürlich eine großartige Region. Also NRW ist groß und auch großartig. Westfalen-Lippe, das Sauerland, Niederrhein, da gibt es viel zu tun. Vielleicht, ich möchte jetzt gar nicht sagen, was so die Nachteile der anderen sind oder ich möchte auch das nicht abgrenzen, aber wollen Sie vielleicht mal aus Ihrer Sicht sagen, was Sie als Stärke, vielleicht auch als Alleinstellungsmerkmal des Niederrheins sehen?
Ja, sehr gern, weil die Kombination, ich habe es ja eingangs schon angesprochen, ich kenne kaum eine Region, die in der Kombination von Aktiv- und Kulturregion das bietet, was der Niederrhein bietet. Wir haben hier so faszinierende Kulturstätten und Orte quer durch alle sozusagen historischen Epochen.
Ja.
Wenn man das ein bisschen flapsig sagen kann, von den Römern bis zur Gegenwartskunst. Wir haben mittelalterliche Kulturorte. Wir haben Künstlerhäuser, kleine verborgene Perlen. Wir haben Dinge, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel, dass Kleve mal ein Bad war und dass es da Bäderarchitektur sogar noch zu entdecken gibt. Mich fasziniert das sehr. Wir können das auch immer wieder verzeichnen mit Künstlerbiografien, allen voran natürlich Josef Beuys, aber auch in die Vergangenheit reichend. Und da kann man so viel entdecken. Und das sind immer nicht nur so Kunstorte, wo man sagt, ja gut, wenn ich da jetzt kunstgeschichtlich nicht ganz so zu Hause bin, ist das vielleicht nichts für mich, sondern die catchen einen, finde ich jedenfalls, allein durch ihre Einbettung in die Landschaft, durch das Bezaubernde, ich glaube, das kann man hier an der Stelle vielleicht auch einfach mal so formulieren, und Berührende ihrer Architektur und ihrer Besonderheit. Und dann kann man das wunderbar mit dem Rad verbinden. Für mich ist das immer noch so diese Überschrift des Genusses. Das Leibliche kommt ja auch nicht zu kurz. Der Niederrhein ist ja auch als Genussregion sehr ambitioniert. Und ich finde, das sind Angebote für die, die mal, man sagt das ja heute immer so schön, ein bisschen runterkommen, den Kopf frei. Das ist so eine besondere Verbindung von körperlicher Aktivität, viel Ästhetik, viel Genuss, die ich persönlich sehr schätze. Und das müsste man woanders, glaube ich, lange suchen und finden. Es geht, die anderen Regionen bei uns in NRW haben dann ihr Profil mit Wandern, vielleicht auch mit ambitionierteren Formen des Radfahrens. Wir wollen jetzt auch gar nicht so rumüberlegen, wo der Niederrhein nur genau aufhört und anfängt. Wir haben ja auch die Radregion Rheinland dahinter, da geht es dann weiter. Die hat mit ihren vielen Schlössern und anderen Dingen auch ähnliche Potenziale. Aber ich müsste bundesweit schon sehr suchen, um sowas zu finden. Und das Tolle ist, dass der Niederrhein eben ja für uns, also ich wohne hier in Düsseldorf, kann ich sagen für uns Düsseldorf, aber auch für Kölner, für die Ballungsgebiete hier quasi direkt vor der Haustür liegt und erlebbar ist und sich deswegen auch wunderbar eignet für die kleine Auszeit zwischendurch, die Unterbrechung des Alltags, die Verbindung sozusagen von Arbeiten und einfach mal innehalten, ausspannen und dann geht's weiter. Weil ich glaube, auch das sehen wir ja auch in dem Verhalten vieler Menschen, auch der Wünsche vieler Menschen, gerade jüngerer Menschen auch, dass dieses Muster ich arbeite und dann 6 Wochen im Jahr geht's mir mal gut. Davon habe ich dann drei Wochen sozusagen renoviere ich das Haus und 3 Wochen verreise ich. Also diese alten Muster, ja, wo man sagt, ich habe diese Gegensätze, arbeiten und leben, dass die nicht mehr so ganz attraktiv und tragfähig sind. Man will häufiger mal raus, man muss den Alltag vielleicht auch unterbrechen, um seine Kraft irgendwo herzunehmen. Und da bietet sich diese Region mit dieser ja wunderbaren Weite und den Angeboten, die wir gerade schon vielleicht auch ein bisschen schwärmerisch beschrieben haben, geradezu an. Und wir wollen auch beim Niederrhein nicht vergessen, dass das Thema Wasser auch da ist. Wir haben Freizeit am Wasser, wir haben Seen, wir haben Flüsse. Also das ist ja auch immer so etwas, was einen oft in so eine andere Stimmung bringt.
Das bringt eine andere Stimmung. Und ich habe gerade auch gedacht, bei dem Thema Kultur, was Sie erwähnt haben, also dass das diese Kombination, dass Sie das nochmal so in den Vordergrund gestellt haben, da müssen wir unbedingt auch nochmal eine Aufnahme zu machen. Es ist nämlich nicht nur, also Sie haben gerade eine schöne Bandbreite schon angesprochen, aber ich denke dann eben auch an Kirchenkultur, Kegeler. Ja. Ich denke aber auch an Perukaville, weil es gerade der Perukaville-Chef, Gründer in einem der berühmtesten deutschen Podcasts hat erzählt, 70.000 Menschen sind das, die da jedes Jahr hinkommen. Mhm. Die haben jetzt Jubiläum. Es hat sich mal als Dorffestival angefangen. Also es ist für viele Zielgruppen, für viele Altersklassen interessant. Und ich glaube auch, dass das mittlerweile eine Rolle spielt, dass ich einen Kurzurlaub in einer Region mache, da spielt das Wasser und auch der Wald und die Natur wieder eine Rolle, in der ich klimatisch auch mal rauskomme aus der Hitze einer Stadt. Das ist ja auch ein Temperaturunterschied, wenn ich im Hochsommer, im August sage, ich verlasse jetzt einmal Köln, Düsseldorf, Dortmund, Innenstadt und fahre mal ein paar Tage raus. Es ist direkt eine Frische, eine andere Temperatur, die auch dem Körper gut tut, ne?
Ja, ich glaube auch, dass man das gar nicht so gegensätzlich sehen muss, zumindest nicht unter niemands Perspektive, weil einerseits die Städte auch anfangen, kühle Orte anzubieten, auch offensiver anzubieten, um auch im Sommer eben erholsam einladen zu können. Aber dass auch natürlich diese Vernetzung von Stadt und Umland immer wichtiger wird und auch attraktiv. Und was Sie sagen mit der Hitze, es gibt ja so einen schönen englischen Begriff Coolcation. Das heißt einfach, dass die kühleren Orte attraktiver werden. Und ich hatte vorgestern gerade irgendwo gelesen, dass das Auswärtige Amt sogar Menschen, die in den Mittelmeerraum reisen, empfiehlt, sich da sehr, sehr genau mal anzuschauen, mit welchen Temperaturen sie da im Hochsommer rechnen müssen, weil das eben gesundheitlich auch sehr belastend wird. Und jetzt wollen wir nicht auf Kosten von Klimawandel und anderen profitieren. Aber ich sehe das auch so. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wo Urlaub immer verbunden war mit Sonne und mit Bräune und mit, man musste das auch sehen, dass einer im Urlaub war. Ja. Und da waren schon die heimischen Regionen immer per se ein bisschen im Nachteil. Das wandelt sich total, ja. Und das, was wir als Erholung empfinden, das ist mittlerweile ja ganz anders verzeichnet. Ja, das ist wirklich, dass Körper und Seele wieder in Einklang kommen. Und das, wie gesagt, das sagt auch ein bisschen das Auswärtige Amt, das ist in solchen, kann man ja wirklich sagen, Hitze-Hotspots nicht unbedingt gegeben. Das ist ja auch belastend für die Menschen.
Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass es auch belastend ist, im Flughafen so lange zu warten. Auch da der Personalmangel, der eine Rolle spielt, dass man halt dann viele Stunden vorher da sein muss. Dass sie sagen, selbst wenn ich nur Kurzstrecke fliege, ist der insgesamte Anreisetag so lang und so strapaziös, dass sie sagen, ich verzichte lieber auf eine Flugreise und schau doch mal, was es denn welche Touren und welche Destinationen ich erreichen kann in der Nähe. Vielleicht wollen wir da noch mal so ein bisschen auch auf Ihre Expertise blicken, was so touristische Trends angeht. Das eine ist ja, wenn ich jetzt sage, das ist so ein Bauchgefühl, dass mir Leute das erzählen, ja, und Freunde fragen, wo kann ich mal hinfahren? Aber Sie haben da sicherlich auch einiges an Zahlen, Daten, Fakten zu den Trends. Was sind die Trends im Tourismus, die für den Niederrhein eine Rolle spielen?
Erstmal ist es wichtig zu wissen, Die Menschen wollen reisen. Das sehen wir in allen Umfragen. Ja, das Thema, die Reiselust ist ungebrochen. Und es gibt ja dann immer so Befürchtungen, die Krisen, die Instabilität von Weltlagen an einigen Punkten dieser Welt, das könnte die Menschen unsicherer machen und sie würden dann vielleicht lieber zu Hause bleiben, nicht mehr reisen. Das ist nicht so. Reisen rangiert weiter vorne. Ja. Die Menschen wollen auch ihr Geld dafür ausgeben, notfalls auf andere Dinge wirklich verzichten. Es ist ungebrochen. Mhm. Menschen wollen aber auch, muss man dazu sagen, wieder ins Ausland reisen, wollen auch Fernreisen machen. Mhm. Wir wollen auch nicht, um da auch gleich einzuhaken, wir wollen auch nicht den Menschen ausreden, die Welt zu erkunden. Ja, also jeder auf seiner Scholle ist vielleicht auch nicht, ist vielleicht auch kein zukunftsfähiges Modell, sag ich mal flapsig. Ja, also das ist ja auch so. Und wir sagen immer, Tourismus ist auch eine Friedenswirtschaft, ja. Es verbindet Menschen miteinander, das ist alles unbenommen und von daher kein Entweder-Oder. Aber was Sie eben sagten, also wir sagen, wir sind als Kurzurlaubsland besonders beliebt. Bei uns sind die Reisen kurz. So, natürlich gibt es auch Orte und gibt es auch Häuser und Gäste und Hotels, die sagen, bei mir bleiben die immer 2 oder 3 Wochen unbenommen. Aber in der Statistik sehen wir sind vor allen Dingen für die Kurztrips interessant. Und wir haben natürlich auch die Besonderheit, dass wir einen riesigen Quellmarkt vor der eigenen Haustür haben, im eigenen Land. Und sich da mal zu überlegen, das haben Sie ja schön beschrieben, wenn ich wirklich das berühmte verlängerte Wochenende mache, und das wollen viele, oder wenn ich sage, der ganze Sommerurlaub, aber ich habe hier einmal eine Reise vor und dann habe ich noch Tage über, was mache ich denn da? Menschen reisen mehrmals im Jahr und sie reisen hybrid. Und da macht das durchaus Sinn, sich mal zu überlegen, wenn ich 3 Tage vor Ort habe, wie viel Zeit will ich dann abgeben für An- und Abfahrt, für An- und Abreise? Und ist es dann gerechtfertigt, zum Beispiel auch noch, sich mal zu überlegen, welchen Footprint hinterlasse ich denn da? Mhm. Da sind wir auch beim Thema Nachhaltigkeit.
Mhm. Beim Thema Nachhaltigkeit, und das ist auch etwas, was man auch am Niederrhein in den Genussregionen merkt, dass die Ernährung, die Genussthemen aus der Region, gute Gastronomie, kleine Hofcafés, kleine Läden, also wo ich auch einkaufe. Mhm. Wir haben das früher immer gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das auch noch kennen. Wir sind nach Italien gefahren und dann über den Brenner zurück und der Kofferraum, der war so pickepacke voll mit Wein, mit Zitronen, mit Pesto, mit allem. Mhm. Auch das spielt eine Rolle und das ist auch wichtig für den Niederrhein und auch eine große Chance. Wir hatten ja schon Peter van Namen zu Gast im Podcast, der das bestätigen konnte. Sehen Sie das auch als eines der Trendthemen an, dass also die Nachhaltigkeit und die Regionalität und auch von kleineren Spots, die man gar nicht so, die sich gar nicht so einzeln so laut vermarkten können, vielleicht auch gar nicht wollen, aber dass man immer auch so auf der Suche nach diesen Geheimtipps ist?
Absolut. Also ein Trend ist sicherlich wir haben ja diesen großen Megatrend der Individualisierung. Jeder will immer das eigene zum Besonderen machen und dieses Besondere dann auch teilen. Deswegen immer sozusagen die Suche auch nach Spots, wenn man so sagen will, jenseits der Beaten Tracks. Und dazu sind solche kleinen Erlebnisse, wir nennen die immer Mikroabenteuer, natürlich besonders geeignet. Das sind vielleicht nicht für sich genommen Reiseanlässe, aber es ist umgekehrt so, dass eine Reise solche Mikroabenteuer versprechen muss. Und da wird dann das Kleine, das Besondere zu einem sehr elementaren Bestandteil. Wir wissen aus der Marktforschung beim Thema Genuss, wir sind keine Region, wo Genuss der Hauptreiseanlass ist. Das ist vielleicht, sind andere anders unterwegs. Da ist eine Toskana, ein Elsass, ich weiß nicht, irgendwie anders verzeichnet auf der Landkarte. Aber die Kulinarik spielt bei der Bewertung der Reise eine sehr entscheidende Rolle. Und sie rangiert immer ziemlich oben, wenn man die Leute fragt, was habt ihr denn gemacht? Also dieses Thema Essen, Trinken, regionale Produkte erleben, ist dann hinterher bei der Bewertung des Erlebnisses schon sehr entscheidend. Und ich frage mich auch immer, soll man da nicht einfach mal mutig sein? Ja, uns noch offensiver gemeinsam auch im Land als Genussregion darstellen und auf dieses Ziel vielleicht mal hinarbeiten, dass wir Genuss tatsächlich zum Reiseanlass machen können. Denn wir haben hervorragende Gastronomen, wir haben hervorragende Gastgeber im Land, wir haben Produkte, die hier herstammen, die regionale Geschichten erzählen können. Also ich glaube, das alles gemeinsam zu bündeln und nochmal neu nach vorne zu bringen, das wäre vielleicht so eine gemeinsame Anstrengung, wo ich mir gerne sagen würde, noch sagt die Marktforschung nicht, dass wir Genussregion sind, aber dann sind wir doch da mal ehrgeizig an dem Punkt, denn ich glaube, das Potenzial haben wir.
Das Potenzial haben Sie und das darf ich Ihnen, also ich bin auch nur N gleich 1, ich bin auch nur ein Reisender, aber das hat mich, als ich das erste Mal am Niederrhein war und ich habe mehrere Tage dort verbracht, in mehreren Orten und war total überrascht, wie qualitativ hochwertig das Angebot ist und vor allen Dingen, also entschuldigen Sie, das darf ich immer diesen Vergleich zu den anderen Destinationen ziehen, wo ich nur noch Burger oder Pizza finde, hat der Niederrhein in meinen Augen den Mut zu sagen, wir setzen auf die regionale Küche, auf tolle ich will jetzt nicht sagen Hausmannskost, aber traditionelle Gerichte, eine gute Küche und müssen nicht den 100. Burger- und Pommesladen in den Hotelgastronomien anbieten. Das fand ich schon beeindruckend. Ich habe das damit erklärt, dass die Region auch an sich reich ist, reich an Landwirtschaft, aber auch, dass Einheimische die Angebote nutzen. Denn nur von den Touristen können diese kulinarischen Hotspots natürlich auch nicht leben. Ne?
Absolut, absolut. Das gehört immer zusammen. Die Einheimischen sind immer die ersten Kundinnen, Kunden. Der Angebote sollte man vielleicht auch im Tourismus sehr viel stärker dran denken, dass man immer von innen heraus entwickelt. Ja, und im Moment ist es ja besonders schön am Niederrhein. Wir befinden uns ja mitten in der Spargelsaison. Auch eine der Spargelhochburgen Deutschlands, wenn man so will. Ja. Und wir wissen auch von vielen, vielen Landgasthöfen, die gerade um dieses Produkt eben wunderbare Kulinarik anbieten und tolle Menüs zaubern.
Ja. Frau Dr. Dellkönig, wie sieht's denn so aus mit der Vernetzung, mit den Tourismusorganisationen innerhalb einer Region? Da haben wir ja vorhin auch schon dran gesprochen, diese Digitalisierung, dieses auf anderen Plattformen stattfinden. Wie ist so Ihr Blick darauf? Haben Sie ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches regionales Tourismusprojekt? Das muss gar nicht vom Niederrhein kommen, aber das zum Beispiel als Inspiration für den Niederrhein dienen könnte.
Also ich finde, wir arbeiten alle im NRW-Tourismus relativ und sehr gut vernetzt zusammen. Ja. Also sowohl auf der Management-Ebene als auch auf der Produktebene. Und ich finde die gesamten Dinge, die entlang sich unserer Infrastruktur entwickeln. Also immer entlang von Wanderwegen, von Radwegen. Da ist wirklich Vernetzung erforderlich. Vernetzung at its best. Wenn wir jetzt mal schauen, wir verlassen mal den Niederrhein, bleiben aber beim Radfahren, schauen wir uns mal den Ruhrtal-Radweg an. Ein Radprojekt, was erstmal zwei Destinationen miteinander vernetzt, die sehr unterschiedliche Geschichten entlang ein und desselben Flusses, nämlich der Ruhr, zu erzählen haben und die es auch sehr gut geschafft haben, nicht nur kommunal und regionsübergreifend diese Infrastruktur aufzubauen, sondern auch immer wieder geguckt haben, dass sie die Betriebe entlang dieser Strecke mitnehmen. Ja, das heißt, dass man dann sagt, das ist eine Chance für euch. Wir machen das nicht jetzt für uns oder nur um die Welt, um einen neuen Weg zu bereichern, sondern das ist Wirtschaftsförderung. Und wenn ihr euch aufstellt, dann stellt euch so auf, dass ihr auch mit von diesem Profil, von dieser Infrastruktur profitiert. Und das sind dann heißt das, werdet Bed-and-Bike-Betrieb. Mhm. Ja, bezieht euch auf diesen Ruhrtal-Radweg. Arbeitet auch mit uns gemeinsam mit dem Produkt. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, da gibt's auch Analysen, dann sieht man, dass das auch aufgeht. Das heißt also, wenn ich in die Infrastruktur investiere, dann komme ich auch dahin, dass ich tatsächlich auch Investitionen auslöse. Dann lohnt es sich plötzlich, ein Café dort an der Strecke einzurichten, den Biergarten länger aufzulassen. Oder eben auch, haben wir auch ein schönes Beispiel für den Hersteller von Küchengeräten, da eine gläserne Produktion zu öffnen und zu sagen, das ist auch für die Radfahrer eine tolle Möglichkeit, bei mir mal einzukehren und einzukaufen. Das ist vielleicht so ein kleineres Beispiel, was ich sehr zukunftsfähig finde. Ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Bundesländern so in der Ausprägung gibt, sind auch immer wieder die regionale Projekte, wo insgesamt geguckt wird in der Region, es muss der Wirtschaftsstandort gestärkt werden, es muss aber auch Lebensqualität gestärkt werden und es soll auch an dieser Schnittstelle der Tourismus eingebunden werden, was er auch immer wird. Und diese Ansätze, die finde ich sehr, sehr gut, ambitioniert jetzt im Rheinischen Revier, aber auch vom Grundgedanken her zu sehen, zum Beispiel bei den Landesgartenschauen. Und da ist ja auch am Niederrhein, Neuss wird nochmal im nächsten Jahr da einen Impuls geben, auch zum Niederrhein, auch mit dem Thema Römer. Also das sind immer so größere Projekte. Kleve ist ja auch schon in Sicht. Das sind auch immer Projekte, wo man per se vernetzt denken muss.
Und auch als Gastgeber früh, also das ist gut, dass Sie darauf nochmal hinweisen, weil ich finde, dass auch jetzt für die Hörer von unserem Podcast, die selbst Gastgeber sind, sich da möglichst früh dran zu hängen und zu überlegen, wie kann ich das nutzen? Kann ich ein Arrangement anbieten, wo ich mir einen Gästeführer buche, der sagt, wir fahren gemeinsam zur Landesgartenschau als Beispiel oder Bundesgartenschau? Das ist wirklich auch wichtig, eine großartige Chance zu sagen, ihr müsst euch nicht alleine vermarkten, sondern nutzt die Angebote, die da sind von anderen, für eure Vermarktung, für euer Hotel, für euren Biergarten, ne?
Absolut. Und ich glaube auch, dass der Niederrhein da mache ich jetzt, die haben schon mit Niederrhein-Tourismus, glaube ich, sehr tolle Partnerinnen an ihrer Seite, die den Betrieben da auch sehr gut Plattformen anbieten können, die Ideen haben für dieses gemeinsame Marketing, die Dinge auch organisieren, auch in der Vernetzung und die uns auch immer hier auf Landesebene einfach um tolle Angebote bereichern, die wir auch immer sehr gerne mitnehmen.
Also bleibt da als Hörer auch gerne noch mal dran. Wir haben ja an jeder Folge zum Abschluss auch die Veranstaltungstipps, die wir bringen, wo wir euch hier im Podcast Inspirationen geben, weil oftmals ist es auch so, du bist hast einen Kurzurlaub geplant, hast gar nicht auf den Veranstaltungskalender geschaut, bist dann in der Region und siehst in der Litfaßsäule, dass nächste Woche etwas ist, wo du unglaublich gerne hingehen möchtest. Also das auch als Gast mit zu planen auf Freiraum Niederrhein hier im Podcast oder auch auf anderen Portalen, finde ich auch nochmal einen guten Impuls zu sagen, Veranstaltungen in der Region direkt mit in die Reiseplanung reinzunehmen.
Ja, und was aber auch bei den Kollegen sehr besonders ist, die arbeiten auch sehr dicht und sehr nah an den Betrieben und verstehen sich auch als Anwälte ihrer Betriebe immer hier bei uns auf der Landesplattform. Und das ist diese Gesamtheit, die macht's einfach aus. Ja, Betrieb übernachten, Essen, Leistungsträger, besondere Orte zum Übernachten. Aber auch die Breite auch abzudecken und dann aber auch immer wieder zu gucken, wie wird das zu einem schönen Produkt, zu einem schönen Gesamterlebnis für den Gast. Und das macht schon sehr Freude, mit den Kolleginnen da gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Frau Dr. Del König, bevor wir zum Abschluss kommen, zur Abschlussfrage, noch ein Thema, was ich kurz ansprechen möchte, das Thema Mobilität. Also wie zufrieden sind Sie mit den Anreisemöglichkeiten der Radtouristiker über den ÖPNV? Also wenn ich jetzt sage, aus dem Ruhrgebiet kommend möchte ich an den Niederrhein fahren, Wie schaut's da aus? Gibt's da noch Handlungsbedarf oder sagen Sie, das ist schon super ausgebaut, das Netz, die Möglichkeiten, auch das E-Bike mitzunehmen, auch barrierefrei mit dem Aufzug auf den Bahnsteig zu bekommen? Wie ist da Ihr Blick drauf?
Das ist natürlich eine rhetorische Frage, liebe Frau Eschbach.
Ich bin Bad-Fan.
Ja, da komme ich gleich zu. Ich glaube, da ist noch an einigen Stellen Luft nach oben. Die Infrastruktur hat schon sehr nachgezogen. Ja. Aber wir wissen alle um die Situation im Nah- und Fernverkehr. Ich sag aber immer jedem, da woanders ist auch nicht besser. Ja, also dass die Bahn, ja, da funktioniert's, da strandet man oder hat Verspätungen. Aber wenn Sie mit dem Auto fahren, Sie stehen, da mag auch der ein oder andere Stau sein. Ich mag dies Klagen nicht. Ich mag's, ja. Also man muss auch vielleicht sagen, wir können ja, wenn wir uns an Reisende wenden, auch mal ein bisschen sagen, ein bisschen gelassener. Ja, ich habe auch schon mal irgendwo auf Fähren gewartet, die jetzt nicht ganz so nach Plan kamen in anderen Gebieten dieser Welt. Da hatte ich Urlaub, habe entspannt im Hafen gesessen und gewartet, bis sie kamen. Also ein bisschen mehr Entspannung, nicht immer gleich so in dieses Bashing verfallen. Das Tolle ist, dass es die Möglichkeiten schon gibt, dass sie auch ausgebaut werden und dass man zumindest diese alternative Bahn für die Anreise durchaus auch ernsthaft in Erwägung ziehen kann und dann natürlich auch mit dem Niederrheinrad eine sehr komfortable Möglichkeit hat, ohne das eigene Rad. Ich weiß, eingefleischten gehen gar nicht. Die wollen ihr Fahrrad mitnehmen, aber ja. Es gibt zumindest die Alternativen und das finde ich alles schon mal sehr gut, was nicht heißt, dass es im Sinne des Gastes noch lückenloser, noch komfortabler funktionieren muss. Und gerade das Thema Barrierefreiheit nehmen wir immer wieder gerne mit, um nochmal zu sagen, wir werden alle älter, wir haben alle mal das ein oder andere Handicap. Es ist Komfort für alle und deswegen einfach mal denken, wie mache ich das den Menschen möglichst leicht.
Die Bahn hat übrigens da ein ganz tolles Angebot. Ich bin wirklich Fan der Bahn und mache gerne den Werbeblock. Nicht nur fürs Chili con Carne im Bordbistro, sondern für eine App, die es gibt. Die heißt Bahnhof Live. Mhm. Und dort kann ich wirklich genau zu dem Tag und zu der Stunde, in der ich reisen möchte, sehen, wie denn vor Ort am Bahnhof, an dem Gleis, an dem ich ankommen würde oder abreisen würde, zum Beispiel auch der Aufzug funktioniert. Gibt es einen Aufzug? Ist da gerade eine Renovierung? Komme ich nicht gut an das Gleis ran? Also das zeigt diese App bundesweit auf allen Bahnhöfen für das jeweilige Gleis, wie die Möglichkeiten sind, mit dem Fahrrad barrierefrei aufs Gleis zu kommen. Ein super Angebot von der Deutschen Bahn.
Na bitte. Das war jetzt Ihr Werbeblock. Aber wie gesagt, ich finde ja, es ist ja häufig ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, man sucht auch den Beweis, dass es nicht geht. Aber egal, es gibt Möglichkeiten. Wir schauen mal, was da geht. Und wir sagen immer, es gibt auch Situationen, da kommt man am Auto nicht vorbei, gerade wenn man mit Familie, mit Kindern reist, mit dem ganzen Gerödel. Da kann ich es auch nachvollziehen. Aber es ist doch schon mal toll, wenn wir uns alle angewöhnen, wenn wir denn da sind, das Auto stehen zu lassen. Ja, das finde ich ist so schon mal Punkt 2, dass man sagt, komm, da gibt's ein ÖPNV, da gibt's Räder, die man mieten kann. Und ich bemühe mich dann, die Möglichkeiten so zu nutzen, dass man dann da vor Ort auch mal versucht, 2 autofreie Tage zu machen.
Ist für mich auch ein Teil des Verwöhnens. Ich lasse fahren. Ich muss es nicht selber machen. Auch wenn es nicht der eigene Chauffeur ist. Frau Dr. Dellkönig, wenn Sie einen Wunsch haben, wenn Sie jetzt, wir machen mal eine kleine Zeitreise, wir beamen uns mal ins Jahr 2030, das oft zitierte Jahr. Was wünschen Sie sich für den Niederrhein, wie man im Jahr 2030 auf die Region blickt?
Ach, ich würde mir wünschen, wir waren ja gerade schon bei dem Thema, dass wir das Genussthema noch weiter nach vorne stellen und die Regionalität, dass wir sagen, ja, ich habe einen Urlaub am Niederrhein gebucht und das dann jeder sofort assoziiert, oh, das war bestimmt toll, weil du wirst sehr gut gegessen haben. Das fände ich sehr schön. Und ich fände es einfach schön, wenn wir sagen, im Jahr 2030, es ist eine Region, die nach wie vor attraktiv ist, auch junge Leute entdecken, wie gut das tut, wie schön das ist, sich hier auf diese Region mal einzulassen. Die finden die attraktiv, die finden die auch attraktiv, um vielleicht mal zu sagen, ich habe 3 Tage Homeoffice, das mache ich einfach mal vom Niederrhein aus, weil dieses Grün, diese Weite, die entspannt mich so sehr, die ist auch meiner Kreativität sehr förderlich. Also so ein bisschen Place to be auf der Landkarte. Ich glaube, viel Potenzial ist da, wird auch jetzt schon ausgespielt. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, so ambitioniert und im Schulterschluss dort, dann kann da auch vielleicht ein bisschen von gelingen.
Und schön, dass Sie das ansprechen, auch noch zum Schluss Homeoffice. Ich selbst nehme gerade aus einem Hotelzimmer auf, eine gute Bandbreite an die Gastgeber, ein Schreibtisch, der ein bisschen breiter ist als 30 Zentimeter, hilft da auch. Für die Bandbreite können die Gastgeber nichts, aber für einen schönen Arbeitsplatz, der im Homeoffice genutzt werden kann, da kann man auch ein bisschen was machen. Letzte Frage, die geht immer an alle unsere Gäste. Haben Sie einen Lieblingsort am Niederrhein, den Sie unseren Gästen verraten möchten, an dem Sie gerne sind? Ja, so als kleinen Geheimtipp.
Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber ich mag unheimlich gern das Kurhaus Kleve, weil ich finde dieses Klare der Bäderarchitektur sehr schön. Ich finde oben auf dem Dach sozusagen dort in dem Café zu sitzen sehr schön. Also das ist ein Ort, der mich immer wieder fasziniert. Und diesem Museum wünsche ich besonders alles Gute. Und ich finde, das ist so eine schöne Verbindung, Kurhaus Kleve und Meuland. Dann hat man diese Mataré-Beuys-Verbindung und Geschichte. Und beides sind natürlich sehr besondere Orte mit engagierten Museumsleiterinnen. Und man hat da 2 Orte, die wirklich sehr, sehr unique sind, die miteinander verbunden sind durch die Kunst. Und ja, das würde ich jedem mal empfehlen, sich mal zu gönnen.
Ganz lieben Dank. Vielen Dank für diesen Tipp, diese beiden Damen vielleicht auch in den Podcast einzuladen. Das nehmen wir uns jetzt mal auf die Agenda. Aber auch ganz lieben Dank für die Offenheit, die Sie hier im Gespräch gezeigt haben, dass wir mit Ihnen als Expertin für NRW, aber auch für den Tourismus sprechen durften. Das war großartig.
Vielen Dank. Mir hat's auch Freude gemacht.
Frau Peters, das war so ein schönes Gespräch, oder?
Ja, allerdings. Also es war super spannend, das einfach nochmal aus der Perspektive zu hören. Fand ich wirklich toll, was Frau Dr. de König da so alles berichtet hat.
Und sie hat uns ja direkt noch ein paar Empfehlungen mitgegeben, nämlich zum Beispiel die Museumsdirektorinnen aus Kleve. Und das Kurhaus Kleve, das steht bei mir jetzt ganz, ganz oben auf der Liste. Da möchte ich auf jeden Fall auch mal hinfahren.
Ja, also das kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Also dann mache ich das und vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Und wir sagen auf bald, bleibt uns treu, drückt die Glocke und freut euch auf die nächste Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Freiraum Niederrhein. So gut, so weit. Wir hoffen, du hast neue Lieblingsplätze und spannende Tipps für deinen nächsten Ausflug entdeckt. Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen und teile den Podcast gerne mit Freunden und Familie. Bis zum nächsten Mal. Entdecke den Niederrhein auf deine Weise und genieße die Freiheit.